Worin queren Kühe den Atlantik?
Keine Ahnung.
Im U-Boot.
Wann gehen sie dir eigentlich endlich aus?
Nie.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend Extrem.
Extreme. Wieso hast du jetzt so lange Pause lassen?
Ich habe gedacht, du sagst
Das
liebreizend und
sagst immer
dann,
du.
ja, ich weiß auch nicht. Na, sollen wir doch mal ein neues Intro machen?
Ein Jingle?
Ein Jingle.
Na.
Jetzt ist es auch schon zu spät, nach fast einem Jahr.
Ja.
Weißt du eigentlich, dass wir seit fast einem Jahr Podcast aufnehmen?
Ja, ich weiß.
Crazy.
Folge 42.
Manchmal kann ich selber nicht glauben, dass wir so konstant jeden Donnerstag, bis auf die Sommerpause, eine Folge rausbringen.
Ich bin stolz auf uns.
Fistbump. Ich bin auch stolz auf uns. Ja, Steff, was hat dich beschäftigt diese Woche? Heute darfst du mal
Ich
anfangen.
darf hier anfangen. Boah, mir hat sehr viel beschäftigt. Ich habe ganz viel aufgeschrieben.
Hey Steff, weißt du, was ich so faszinierend finde?
Was denn?
Wie schnell die Zwillinge wachsen und größer werden. Es ist einfach so krass, weil die jeden Tag irgendwas Neues lernen und ich finde es einfach so spannend, sie dabei zu beobachten und zu begleiten.
Ja, das stimmt voll. Das sind einfach Momente, die man nicht vergisst. Kannst du dich nur erinnern, wo sie die ersten Schritte gemacht haben oder wo sie dann plötzlich angefangen haben, in eigene Sätze zu reden und wie stolz sie dann immer auf sich selber sind.
Ja, voll, das ist einfach so lieb zum Anschauen. Und weißt, was diese kleinen Heldenmomente nur besser macht? Wenn wir sie dann mit ihnen gemeinsam mit leckeren Fruchtzwergen feiern.
Ja, voll. Bin ich voll deiner Meinung. Diese kleinen Momente verdienen es einfach, gefeiert zu werden. Und die zwei lieben es einfach, wenn sie am Nachmittag eine kleine Fruchtzweigepause machen dürfen. Und das versorgt gleichzeitig unsere kleinen Heldinnen auch noch mit Kalzium und Vitamin D.
Und ich muss sagen, mir schmecken Fruchtzweige ja selber auch so gut. Und ich finde es dann einfach so cool, gemeinsam diese kleinen großen Heldenmomente zu zelebrieren. Leg
Ich
los.
fange an. Also, ich war ja. Ich muss jetzt überlegen, ich darf ja gar nicht zu viel verraten, leider, aber ich war ja auf einem
Eigentlich ist das voll
Filmdreh.
nervig. Wir machen das seit Monaten so. Ah ja,
Man darf
da
nichts
dürfen wir
verraten.
jetzt noch nicht drüber
Man tut
reden.
fast so, als
Das
wäre
ist
es
nur
zu
geheim.
spannend. Wahrscheinlich ist dann gar nicht so spannend. Auf jeden Fall war auf einem Filmdreh und der war nicht in Tirol. Und da waren der Gumpi und ich zum ersten Mal Produzenten. Also, wir waren für unsere eigenen Sachen, so wie die Bergwelten und so, auch schon Produzenten, aber das war jetzt zum ersten Mal was Spielfilmmäßiges. In einer coolen Co-Produktion mit Utopia Film. Ich glaube, das darf ich sagen. Und der Patrick Neubeck, Regisseur, ich glaube, das darf ich auch sagen. Aber ich darf noch nicht sagen, für wen es ist und was es wert. Also, wird auf jeden Fall saugeil. Ich glaube, ich sag ein paar Schauspieler, die dabei waren. Wir haben richtig geile Schauspieler dabei gehabt. Die sage ich jetzt einfach. Manuel Rubey war dabei, da der den Falco gespielt hat. Der hat auch einen Podcast. Schwarz und Rubey.
Ich muss da auch mal reinhören. Ich habe
Naja,
den noch gar nicht
ganz
angehört.
witzig. Dann der Julian Waldner, da der den Klammer gespielt hat. Sarah
Kenne ich ja.
Jung.
Ja.
Reinhard Novak. Alena Gerber. Die Anna Striegel war dabei. Und war sehr, sehr witzig. Es wird richtig gut. Und ich bin so gespannt, wenn ich das dann zeigen darf. Das ist leider erst im Frühling. Aber ich kann ein paar Anekdoten davor erzählen.
Ich wollte jetzt gerade, ich schaue dir die ganze Zeit an und dann wollte ich sagen,
Was
du
wolltest
schaust immer
du
nur müde aus von letzter
sagen?
Woche.
Ich bin nur ein bisschen müde von letzter Woche. Es war echt anstrengend.
Aber wie war's? Das ist ja für die jetzt eigentlich so mit die Vision, die du schon ganz lang hast, so ein Projekt zu machen
Genau.
und in die Richtung mal wirklich als Produzent aufzutreten.
Genau.
Und wie war es jetzt letzte Woche dann, dass das Ganze plötzlich wirklich
Ja.
Realität ist?
Also das ist jetzt Schritt 1 der Vision und dass das jetzt schon quasi im Kasten ist, ist ziemlich geil. Und es war echt eine ganz andere Erfahrung wie sonst an Filmsets. Jetzt waren wir die Produzenten und
Also jetzt wart ihr plötzlich die, die, ich hätte jetzt mal gesagt, wann hast du nicht sagen?
sag's. Was?
Die, die respektlos und von oben herab andere unter ihnen stehende Mitarbeitende am Set herumscheuchen und ich hätte mal gesagt, respektlos behandelt. Nein, ich finde auf Filmsets.
Eben, das gibt's eben an Filmsets.
Genau. Und ich finde auf Filmsets, also da, wo ich mitgearbeitet habe, war ich eine Zeit lang wirklich so entsetzt, weil ich kenne halt eher Fotoproduktionen und auch größere Fotoproduktionen, wo diese Hierarchien nicht so krass sind. Und beim Film, also ich habe einerseits mal als Statistin bei so einer Serie mitgemacht einfach, einfach als Erfahrung und halt selber halt so als Produktionsassistentin. Also da ist man halt wirklich so das Ende der Nahrungskette. Man ist wirklich nur der Idiot oder die Idiotin, die halt einfach Sachen schleppen von A nach B, irgendwas, also man wird eigentlich nur hin und her gescheucht. Und ich war dann teilweise entsetzt, wie respektlos man behandelt worden ist. Und das wollte ich jetzt fragen, also seid ihr jetzt diejenigen?
Das wollte ich ihm gerade sagen. Wir sind zwar in der Position diesmal gewesen, aber wir sind nicht solche Produzenten.
Ja,
ich kann da jetzt noch ein paar Sachen wie erzählen, wie es in der Woche war, aber vorweg, am Ende hat es ja wieder so eine Ansprache von uns gegeben und auch von mehreren, halt von die Head of Department. Und zu uns haben sie gesagt, großes Lob und vielen Dank an die etwas anderen Produzenten, weil wir eben nicht so sind. Wir haben mitgeholfen, wir waren Fahrer, wir waren Absperrer, wir waren Blocker, wir haben die Lichtleute, die Grip-Leute geholfen,
also ich glaub,
Zeug holen. Also,
was sind Grip-Leute?
Das sind die so Kamerakräne und Dolly-Schienen und so aufbauen.
Ah ja, okay.
Genau, also die schwere Sachen in kürzester Zeit auf- und abbauen.
Wie viele Leute haben jetzt auf diesem Set mitgearbeitet?
Also zwischen 40 und 70.
Das immer ist so krass, was da für Aufwand dahinter steckt.
Es war echt crazy. Also mit Komparsen teilweise dann ja noch mehr, 80, 90 und war dann schon ziemlich fett, das Ganze. Und eben, du bist am Set der dann eigentlich keine ausführende Position mehr hat. So wie früher haben wir Location, oder machen wir immer noch, Location Service angeboten und dann bist du vor Ort für die Motive verantwortlich, dass wir da drehen dürfen, dass wir einen Strom haben, dass die Logistik passt, dass der ganze Fuhrpark irgendwo steht und nicht im Bild ist. Und das haben wir diesmal ja nicht machen müssen. Wir haben davor die Arbeit gehabt, 1,5 Jahre lang, damit der Dreh stattfindet. Und am Set waren wir eigentlich nur noch die aufpassen haben müssen, wenn alles zu lang dauert oder so, dann würden wir das zahlen müssen und dann sind wir danach pleite. Weil eine Stunde, Überstunde teuer ist. Genau, und deshalb haben wir auch mitgeholfen, also auch aus eigenem Interesse, aber wir haben auch gern mitgeholfen, weil es einfach so ein geiles Projekt war. Es war so ein geiler Vibe auf dem Set. Jeder hat die ganze Zeit gesagt, Alter, das wird echt gut. So selber überrascht, wie gut die Bilder sind, wie geil die Story ist, wie gut die Schauspieler waren, wie gut die Crew war. Klar hat es Reibereien gegeben, aber eben für uns war es einmal so ganz anders. Man wird anders wahrgenommen. Wenn man da der Produzent ist, man wird anders angesprochen, das ist irgendwie voll schräg teilweise.
Hast du dich manchmal immer so umdreht, so wenn jemand gesagt hat, hey, der Produzent, und du so
nein, aber so einmal habe ich jemanden gefragt, der was mir eingepackt hat, hey, kannst du mich bitte schnell auslassen, ich muss mit meinem Bus weg. Und dann so, ja, wir haben es gleich. Und dann so ins Rennen kam, ja, was machst du da am Set? Ja, ich bin einer von den Produzenten. Also, ja, warte, ich fahre gleich. Und dann so gleich gestehen. Also ganz anders halt wird man behandelt. Und irgendwie wollen wir das ja eh nicht, weil wir wollen, haben eh ziemlich geschafft, Hierarchie. Dass wir eine flache Hierarchie haben. Klar gibt es ein paar, die halt die anderen nur anweisen müssen. Geht ja nicht anders, aber
ja, da kommt es ja auch immer auf den Ton drauf an, oder?
Genau, das Wie ist wichtig. Es hat halt natürlich Reibereien gegeben, aber für das, dass wir so einen tighten Zeitplan gehabt haben und so eine große Crew und so viel in kurzer Zeit unterbringen haben müssen, war es saugut. Also es waren alle so happy am Ende und jeder hofft, es geht weiter. Also das ist Teil 1 unserer Vision. Und im Frühling, ich quatsche dann jetzt nicht in jeder Folge wieder drüber, wie geheim das ist, im Frühling
da kommt
geht's halt dann
was.
An die Öffentlichkeit. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Spannend. Genau. Jetzt hast du aber meine Frage nicht beantwortet.
Was war deine Frage?
Was war deine Frage? Politiker, du. wie es da damit gegangen ist. Wie fühlt es sich an, wenn man auf was hinarbeitet? Also ich hätte wirklich schon wieder Selbstzweifel hoch 1000. Ich weiß nicht, wenn ich dann so das Gefühl habe, da sind nicht so viele Leute da, hoffentlich wird das wirklich gut, hoffentlich klappt das. Also ich glaube, mein Gedankenradl wäre durchgedreht mit mir.
Ja, ich bin schon auch teilweise, was auch wirklich krass so, Es kann natürlich immer noch alles floppen, es kann immer noch alles voll steil gehen. Das weiß aber auch jeder, das haben wir von Anfang an kommuniziert. Es ist so ein ganz neuer Approach in dem Business, also in der Branche. Ja.
Kryptisch.
Was?
Das ist alles so kryptisch, ja.
Ja, okay. Ja, so ist es halt. Und ja, ich bin ja einer, der eher oft nicht so Stress hat, ob es jetzt, also nicht so wie
ich
du,
weiß,
so viele,
ja,
so viele Bedenken, aber habe ich diesmal auch gehabt, weil es halt schon in alle Richtungen sehr steil gehen kann. Steil bergab oder steil bergauf. Werden wir nur sehen. Auf jeden Fall, ja, mir ist eigentlich schon gut damit gegangen. Ich habe es schon genossen, weil allein der erste Schritt schon ziemlich cool war. Ja, was?
Na eben, meine Frage war, hast du es realisieren können oder hast du Momente gehabt, wo du dann gedacht hast, crazy, jetzt ist es gerade einfach real.
Schon
so lange
immer
drauf
wieder,
hingearbeitet.
Ja. Schon immer wieder sind wir da gestanden so, und haben zugeschaut, wie gerade da vorne so ein Dialog stattfindet und so, hey, die sind alle gerade da, weil wir das eingefädelt haben. Das ist schon ganz was anderes, als wenn du da jetzt deinen Service leistest. Ganz ein anderer Zugang. Und eben, ein bisschen ist man sich auch so wie ein Fremdkörper vorgekommen, weil man ist dann nicht so der eingeschworene Teil der Crew.
Ja, du hast eigentlich keine spezielle Aufgabe, du bist da, oder? Und
du
beobachtest
bist,
eigentlich alles.
Du bist eher Troubleshooter, zuständig für Leute, die eben nicht ans Set kehren, die zu beschäftigen, dass die am Set keinen stören, also quasi der Kunde oder PR oder was auch immer.
Mhm.
Und das war eher so meine Aufgabe und so größere
Gut,
Probleme.
Das liebst du ja.
Das lief ich eher. Ja. Oder so größere Probleme zu lösen, die den Film noch gar nicht betreffen oder eben das, was wir da filmen. Weil halt quasi irgendein PR-Vertrag nicht eingehalten wird oder was auch immer, so eine Sachen. Mhm. Das darf man dann irgendwie auch so ganz andere Probleme lösen. Oder am letzten Tag, das war ganz geil, also geil, ein Komparse ist, bevor er dran war, ist er beim Wasserholen, der war halt schon 68, der hat so einen Oligarchen spielen müssen, also ganz witzig. Und der ist hingefallen über zwei Stiegen, aber dann hat sie voll das Auge aufgeschlagen, über dem Auge, volle Blurte, dann haben alle gemeint, ja, die Szene müssen wir jetzt streichen und leider müssen wir uns dann halt was umschreiben. Und dann habe ich mir gleich so, ja, das Blurte hat jetzt arg, Krankenwagen war sowieso schon gerufen, fünf Leute sind auch schon umgestanden, dann habe ich eher zur Kostümfrau gesagt, hey, tu schnell dem sein Kostüm ausziehen. Und da daneben waren ein paar Leute beim was trinken und dann habe ich gleich einen schnell gecastet, der so ähnlich ausgeschaut hat, dem das Zeug gezogen und der hat dann die Rolle gespielt und es ist alles nach Plan weitergelaufen. Sowas taugt mir dann, wenn so kurzfristige Probleme entstehen, nicht so sagen, ja scheiße, was damals, sondern einfach schnell was Neues organisieren und weiter geht's. Das habe ich dann irgendwie genossen. Obwohl es den jetzt auf die Goschen geladen hat, habe ich nicht lustig gefunden. Aber
ja,
es war
cool.
Ein guter Ausgang.
Ich bin sehr gespannt.
Ich bin
stolz
gespannt.
Auf die.
Danke. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Im Frühling dann wieder.
Wieder mehr Infos.
Ich höre jetzt auf, darüber zu reden. Was auch noch lustig war, eben, wir haben dann oft den Blocker gespielt oder so Absperrer, damit halt keine Leute ins Bild gehen, weil da waren teilweise Locations, wo halt viel los ist. Und da war auch von der Komparsenagentur so zwei Betreuerinnen dabei und die hat mich dann einmal gefragt, ob sie mich abtauschen darf, da zu sperren. Die war schon in Pension und voll so eine Liebe. Und die hat das voll mögen, da abzusperren. Und ich mag sowas ja überhaupt nicht. Ich bin da voll schlecht. Ich rede dann mit zwei und derweil pfitschen mir zwei andere schon wieder durch. Und die hat das voll genossen. Und ich war so froh, dass die dann gesagt hat, ja, sie will jetzt da absperren, weil sie tut das so gerne. Ja. Und das hat irgendwie auch taugt, so wie was jeder von den anderen.
Aber war das dann, weil sie gewusst hat, du bist einer der Produzenten?
Nein, gar nicht. Einfach gleich so. Sie hat gesagt, sie hat gerade nichts zum Tun, ob sie absperren darf. Und ich bin quasi gerade einteilt worden und habe absperren müssen, in meinen Augen.
Und das, obwohl du Produzent warst?
Nein, ja, das haben wir ja voll gern gemacht. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, voll cool, dass der das voll gern tut oder andere Sachen. Jeder hat so, eben speziell bei so einem Set, seine geilen Aufgaben, die er voll gut macht und voll gut kann. Und deshalb funktioniert das Ganze so gut. Ja.
Da muss ich wieder an den Fisch denken.
Den Fisch?
Ja, der Fisch. Wenn man einem Fisch sagt, kletter auf den Baum, dann wird er kläglich dran scheitern. Aber wenn man ihm die Umgebung gibt,
genau.
Also sprich das Wasser, dann kann halt der Fisch voll schnell schwimmen. Also es muss jeder immer seine Umgebung finden, in der er sich wohlfühlt, in dem er quasi sei Können dann er umsetzen kann.
Ja, genau. Und das ist, irgendwer muss halt da, glaube ich, das Environment finden, oder? Dass jeder da hinkommt, wo er gut ist. Nicht, dass man in eine falsche Position drängt wird.
Voll, ich glaube, das ist ja die Aufgabe von einer guten Führungskraft, genau. Zu erkennen, welche Stärken oder welche Fähigkeiten haben Menschen und MitarbeiterInnen generell und die dann entsprechend zu fördern, beziehungsweise halt so einzusetzen.
Ja, genau. Und dann holst du das beste Ergebnis aus, glaube ich. Wenn du gut lesen kannst, was das Team drauf hat und dann jeden cool entfalten lässt. Und es war echt so ein geiler Vibe bis zum Schluss. Und jeder ist davon überzeugt, das wird was Großes. Und das muss man erst mal schaffen. Weil es ist oft einfach so abarbeiten. Man macht halt seine Stunden und seine Aufgabe, aber nichts darüber hinaus.
Ja, es war jetzt auch jeder mehr involviert oder hat halt mehr gegeben, als er vielleicht hätte müssen, oder? Um halt was richtig Cooles draus zu machen.
Ja, genau. Jeder hat ein bisschen mehr gegeben, als er müsste. Und das hat man gespürt.
Ja, das ist schon irgendwo ein Eierverdienst, oder? Die Leute so zu motivieren und so anzuzünden, dass sie halt auch für eure Idee brennen. Also das muss man dann ja eigentlich mal erst schaffen.
Das stimmt. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht.
Ja, spannend. Ich bin auch sehr gespannt.
Und in dem Zuge danke, dass ich so lange weg von zu Hause sein habe können. Nicht dürfen, können.
Wow.
Danke, Sarah. Es war für dich auch sicher nicht einfach. Du warst die ersten Tage ganz allein mit den zwei und dann hast du ja auch weg müssen. Was hast du in der Woche gemacht? Was hat dich beschäftigt?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es immer spannend, dass bei uns immer Dinge terminlich kollidieren. Also es ist so, es war dann klar, dass das alles immer wieder auf die gleiche Woche fällt und dass es halt dann einfach organisatorisch, also organisatorisch war die letzte Woche echt der Meisterleistung. Wieder unser Dorf, unsere Families, ohne die, ich weiß nicht, die letzten Wochen eigentlich nicht möglich gewesen wären.
Das frage ich mich auch mehr, wenn wir das schaffen, dass alles zugleich ist, weil eine Woche später hätte schon alles leichter gemacht, aber
ja, dann hätten wir uns wieder abwechseln können oder wir wären sogar gemeinsam vielleicht sogar nach Portugal geflogen. Ja, auf jeden Fall, ich war letzte Woche Donnerstag, bin ich nach Porto gereist und da war eben vereinbart, dass ich die Fabriken und die Betriebe quasi besichtige, die unsere Zwillingskindermode produzieren.
Yeah, was darf man denn da verraten?
Ja, da haben wir ja eh so viel verraten. Ja. Und es launcht auf jeden Fall ja im Oktober und mir war auf jeden Fall wichtig, dass ich selber nun mal die Leute kennenlerne, dass ich selber nun mal den Blick hinter die Kulissen werfen kann und dass ich halt auch einfach so mit eigenen Augen sehe, wo wird's gefertigt, wie sind die Bedingungen da, wie geht's den Mitarbeitern da und es war so spannend, da einzutauchen. Also man muss vielleicht vorweg schicken, wir arbeiten ja schon seit Anfang des Jahres eben mit einer Fashion Consultant, mit der Katharina zusammen und die uns das natürlich zugesichert hat. Also wir haben von Anfang an sichergestellt, ich glaube, die Katharina arbeitet generell auch nur, also das entspricht einfach ihrem Wertesystem auch, dass sie einfach mit Unternehmen nur zusammenarbeitet, die eben auch die Mitarbeiter fair und gut bezahlen, die gut behandelt werden, wo die Bedingungen passen. Genau, also das hat bei uns ja sowieso zusammengestimmt und war klar von Anfang an, dass wir jetzt nicht in China, in Bangladesch, irgendwo in Fernost produzieren lassen wollen, sondern dass wir halt einfach schauen wollen, wir produzieren es jetzt in Portugal, in Europa und genau. Und sie hat uns ja quasi immer schon bestätigt, das sind ihre Partner und das passt alles. Aber mir war es eben wichtig, selber nun mal das zu sehen. Du wärst ja eigentlich auch gern mitkommen, ja, aber eben gern. Aus Gründen.
Ja, nein, als ich die Bilder gesehen habe und so bin ich da auch voll so emotional geworden, dass das so echt realisiert wird und dass das auch eben, da waren die Leute, die das produziert haben, es waren einfach Familienunternehmen, wie bei uns. Ein Familienunternehmen, ja, nichts anderes, oder? Und das ist eben cool. Weil man das von Mode mittlerweile ja zum Glück mehr hört und weiß, aber nicht gewohnt ist, dass Mode irgendwie fair hergestellt wird und dass das jetzt möglich ist.
Ja, was ist so, mir ist voll viel klar geworden in der Woche. Es ist voll schade, dass Mode und Textilien die letzten 20 Jahre, 25 Jahre zu so einem Wegwerf-Billigprodukt verkommen sind. Also natürlich ja durch Fast Fashion, durch die ganzen Fast Fashion-Ketten, aber das halt einfach, also wenn ich mit meiner Mama rede, dann gab es halt zum Beispiel H&M für Kinder, gab es, wo wir klein waren, zum Beispiel noch nicht wirklich. Also ich weiß auch, dass Mama mit uns oft in wirklich teureren Geschäften war und viel bewusster und ja, eigentlich ausgewählter eingekauft hat, Dinge viel mehr weitergetragen wurden. Also ich kann mich erinnern, ich als Älteste habe natürlich das Glück gehabt, irgendwie die neuen Sachen zu kriegen, aber dass meine Geschwister das halt auch irgendwie aufgetragen haben. Und jetzt ist es halt so, man wirft es halt eher weg oder gibt es halt in Altkleidersammlungen, anstatt das vielleicht jetzt aufzubewahren. Es ist halt so wirklich so, es kostet nicht viel, man gibt es halt dann weiter. Und das ist eigentlich so schade, wenn man dann so dahinter blickt und eigentlich dann wieder sieht, was dahinter steckt, dass da wirklich Menschen sitzen, die das von Hand nähen. Und das ist ja genauso bei Kleidung, die jetzt in Bangladesch hergestellt wird oder in Fernost. Da sitzen auch Menschen, die das in der Hand haben, die das nähen. Aber die verdienen halt Centbeträge dann mit dem. Und das ist halt so dieses Krasse. Und mir ist da einem so viel klar worden. Und es ist so schade, dass, ja, dass es eben zu so einem, dass es so die Wertigkeit verloren hat. Weil wir jetzt auch uns, wir haben ja am Anfang einfach gesagt, Mann, wir würden voll gern so ein bisschen Merch machen. Die Grundidee, wie Zwillingskinder entstanden ist, das können wir vielleicht dann, wenn dann alles gelauncht ist, auch nochmal ein bisschen mehr umreißen. Es gibt da noch ein anderes Projekt, das wir jetzt auch nicht verraten wollen. Oh Gott, das ist so schlimm, dass wir so um den heißen Brei herumreden. Es tut mir wirklich leid, aber ich will nicht über was reden oder was ankündigen, was halt quasi dann vielleicht eh nie realisiert wird. Das liegt halt schon länger jetzt im Köcher. Wir haben irgendwie nicht die Zeit gehabt, das jetzt weiter fortzuführen. Aber ich würde es gern fortführen. Und dann ergibt das Ganze nochmal ganz ein anderes Bild ab von dem, was wir davor gehabt haben.
Das machen wir
auf jeden Fall wollten wir ja auch einfach nur ein paar Sachen bedrucken oder zum Beispiel sagen, wir machen irgendwie T-Shirts, da können wir was draufdrucken oder so. Und dann gibt es halt einfach schon fertige Schnitte zum Beispiel. Da hätte man sich halt einfach irgendwo Pläne, Bodies für Kids bestellt oder eben Taschen bestellt und die einfach nur bedruckt. Aber was wir jetzt gemacht haben, wir haben ja einfach wirklich mit der Katharina gemeinsam die Produkte entwickelt. Mhm. Das heißt, Schnitte entwickelt. Wie viele Druckknöpfe braucht es bei einem Pullover? Bei den kleineren Größen ist der Kopf von den Babys nur zu groß. Also es sind einfach so viele Details. Stoffe, Farben, Materialien. Also wir haben jetzt wirklich plain komplett neue Produkte entwickelt. Also die Arbeit, die da drin steckt, auch das Know-how, was da drin steckt, was die Katharina jetzt mitgebracht hat und dann mit ihrem ganzen Team so umgesetzt hat, das ist halt einfach so krass einfach. Und das natürlich, man hätte jetzt ein ähnliches Ergebnis vielleicht erzielen können, hätten wir es bedruckt, aber naja, eigentlich nicht. Na, weil ist jetzt nicht ist es halt so von uns tief aus dem Herzen quasi entwickelt, wie wir es haben wollen. Und das jetzt nochmal zu sehen, wie Leute dann da einfach sitzen und dein, also mir hat es auch fast, mir hat es so berührt und dann die zu sehen und es ist einfach so, ja, richtig was Cooles, was wir da jetzt schaffen. Und wir produzieren einfach, weil ich habe schon mal ein bisschen gefragt, was es so für Fragen in der Community gibt dazu. Wir produzieren Mindestmengen, das heißt, wir testen jetzt erstmal, also wir bestellen da jetzt nicht irgendwie Tausende von Stück, die dann auf Lager liegen, sondern es sind ganz kleine, exklusive Kollektionen, die wir da jetzt gemacht haben. Das heißt, wenn man was haben will, dann muss man da schnell sein, weil wer weiß, ob es das dann überhaupt noch mal gibt, weil wir natürlich auch nicht irgendwie überproduzieren wollen oder da Sachen dann auf Lager liegen haben wollen, die irgendwie niemand dann kaufen will. Und das ist ja auch das, wo man sich oft fragt, wie nachhaltig ist halt Mode? Aber ich glaube, wenn man da selber einfach versucht, so das gut zu machen und das in kleinen Mengen fair versucht zu produzieren, sodass halt einfach die ganze Wertschöpfungskette offen und transparent gezeigt wird. Also ich war zum Beispiel auch in der Stickerei. Also ich kenne wirklich jetzt eigentlich jeden Step und ich weiß, welche Menschen da dahinter stehen. Und klar, das an, die Stickerei ist zum Beispiel ein riesiges Unternehmen. Das war dann auch so krass, weil wir sind dann da rein und dann sieht man da halt einfach eine mega Luxus-Brand, die da produzieren lässt und das ist gerade alles bestickt worden und der hat dann der Chef der Fabrik, der uns da rumgeführt hat, der hat dann halt gesagt, das darf auf keinen Fall nach außen dringen, wir dürfen das nicht sagen, die haben einen mega strengen Code of Conduct, also dieses Luxusunternehmen, die legen das zum Beispiel null offen, die wollen nicht, dass das nach außen dringt, wer ihre Dinge produziert,
auch
ihre
trotzdem
Produkte.
Cool zu wissen, dass die auch auf das Wert legen oder zumindest
anfangen. Ich meine, der kostet halt,
anfangen.
Hoodie kostet halt 800 Euro aufwärts,
ja,
und so, das ist
dann
halt
geht
schon
das.
Einfach ein krasses Produkt dann, aber ja, ich fand es dann eigentlich auch, war dann wirklich so beeindruckt, das dann zu sehen, und unser Produkt wird da auch bedruckt.
Aber dann ist es auch cool auch zu wissen, oder, dass eben so ein Luxusbrand zumindest auch auf Nachhaltigkeit und faire Bedingungen setzt, aber auch aus dem Wissen, dass das eine gute Qualität ist.
Ja,
das
voll.
Heißt da, es bestätigt ja, dass wir da richtig sind wahrscheinlich.
Ja, aber man realisiert auch, dass es eben ganz, ganz viele kleine Schritte braucht und dass es oft gar nicht so leicht ist, nachhaltig zu agieren. Also wir haben dann auch so Diskussionen geführt über Bio-Baumwolle und normale Baumwolle und auch zum Beispiel, sie haben uns dann erklärt, dass es manchmal, wenn die Fabrik zum Beispiel nicht dafür ausgelegt ist, weil sie verschiedene Fertigungsstraßen zum Beispiel hat für Bio-Baumwolle und normale Baumwolle, dann müssen die gesamte Fabrik reinigen, komplett sauber machen, damit sie dann quasi eine Linie in Bio-Baumwolle produzieren dürfen. Und damit würde man zum Beispiel so viel Wasser verbrauchen, dass dann oft die Sinnhaftigkeit dahinter steht, ist es jetzt viel nachhaltiger, weil ich so viel mehr Wasser zum Beispiel verbraucht habe. Und ich verstehe dann natürlich die Gedankengänge auch der Fabriken, die dann sagen, hey, das ist eigentlich total sinnlos. Also wir haben da einige Diskussionen einfach also geführt, wo man danach versteht, wie die denken und dass das für die natürlich auch alles Geld und Zeit und so weiter ist, aber dass man da eben auch ansetzen muss. Also wir haben dann wirklich auch manche Diskussionen geführt, warum uns das wichtig ist oder warum wir eben mit Biobaumwolle die Produkte produziert haben wollen. Und ja, es war auf jeden Fall richtig spannend, da einzutauchen. Und ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, weil es wirklich so kleine Betriebe waren und also in manchen war es so, als wäre ich jetzt ein neues Familienmitglied. Ich bin da aufgenommen worden und umarmt worden und zum Schluss. Und es war wirklich so, also es hat mir teilweise fast die Tränen in die Augen getrieben. Und das nächste Mal, ich habe dann eh gesagt, das nächste Mal bringe ich euch mit. Und es war echt so wie Family dann auf einmal. Und ja, auf jeden Fall voll cool. Also ich freue mich richtig, dass ich das noch gemacht habe, weil eben gerade mit dem Wissen, du bist weg, die Kids waren ja wirklich das erste Mal dann 3 Tage, 2 Nächte bei deinen Eltern, aber es war jetzt eigentlich auch noch nie länger als eine Nacht, dass wir beide nicht da waren und irgendwie war halt einfach ein Vorfeld. Sie haben natürlich auch gespürt, wie sehr wir beide unter Strom stehen, wie gestresst wir teilweise einfach auch waren und es ist mir jetzt auch nicht ganz leicht gefallen, muss ich sagen, da jetzt loszulassen und im Nachhinein habe ich mich jetzt aber gefreut, dass wir das gemacht haben, weil es einfach für das Projekt auf jeden Fall das Richtige war und auch nochmal. Ja, ich glaube, da entsteht richtig was Cooles und ich freue mich voll drauf, wenn es im Oktober dann launcht und erhältlich ist und bin gespannt, was eben die Leute ja dazu sagen werden.
Ich bin echt auch gespannt und ich finde es echt sau cool, dass du das noch gemacht hast. Ich wäre so gern dabei gewesen, weil ich habe es bei den Bildern eben schon gesehen, wie cool emotional und wie nett die Leute waren, oder weil es ist, ja, oder echt so eine kleine Familien.
Ja, voll. Also es war einfach eine richtig coole Erfahrung und immer für mich so, ich fand Mode ja immer irgendwie schon spannend. Also ich habe als Kind irgendwie, oder was heißt als Kind, als Jugendliche dann öfter mal schon irgendwie so Designerin gespielt und dann halt auch so Kleider gezeichnet
entworfen.
Und so entworfen, ja. Und das fand ich irgendwie ja mega cool. Also ich habe immer irgendwo in mir so eine Faszination für das Thema gehabt. Und dann hinterfragt man aber beim gewissen Punkt ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Kleidung hängt halt irgendwie einfach im Store und dann fängt man halt irgendwann vielleicht an, drüber nachzudenken, ist das jetzt fair produziert oder wie agiert die Marke? Ist es Fast Fashion? Ist es nicht Fast Fashion? Und ja, ich finde jetzt nochmal so diesen tiefen Einblick zu kriegen, da selber was zu schaffen und selber zu kreieren und damit jetzt vielleicht da einen Impact setzen zu können, ist einfach richtig cool.
Ja.
Aber also auf der anderen Seite war es halt einfach ein stressiger Trip. Donnerstag in der Früh, ich glaube, ich bin schon um 17:45 oder so auf und hatte fast nichts geschlafen, weil ich ja nervös war. die Kinder nur irgendwie in die Kinderkrippe. Meine Mom hat mir in der Früh geholfen, dass ich rechtzeitig wegkomme Richtung Flughafen. Dann der Flughafen in Memmingen war eine Katastrophe. Wirklich, dieser Flughafen.
Ja, ich kenne den, ja.
Bist du schon mal geflogen von Memmingen?
Mhm.
Ich war entsetzt. Also das ist ja Größe, wirklich so ein Mini-Flughafen. Und den haben sie ja über die Kapazitätsgrenze getrieben. Ich habe nämlich gedacht, ach ja, so ein kleiner Flughafen, ich habe schon eingecheckt, nur mit Handgepäck, ich brauche nicht so früh da sein. Gott sei Dank habe ich dann so viel Puffer gehabt, weil bei der Sicherheitskontrolle war schon Massenabfertigung, da haben es die Leute vorm Flughafen anstehen lassen, dass sie überhaupt so reingeschleust werden. Da sind Busse ankommen mit Leuten, also ich war dann irgendwie fertig. Und bis man dann wirklich mal im Flieger gesessen ist und dann ist ja, war natürlich Billig Airline.
Ist das die Airline, die sogar mal geplant hat, Stehplätze zu machen?
Die Super Airline ist das.
Da habe ich mal Entwürfe gesehen. Keine Ahnung, ob das ernst war oder ob das 1. April war. Aber die haben mal versucht, für die ganz Kurzstrecken so Art Stehplätze zu machen.
Ja, damit, aber es war ja keine Kurzstrecke.
Ja, aber es gibt Kurzstrecken. Ja.
Auf jeden Fall. Generell fand ich es gar nicht so günstig, weil du ja alles extra zahlst. Ich habe dann, das hat mich eh so geärgert, ich habe zweimal extra 15 Euro für meinen Fensterplatz bezahlt. Ich sitze einfach gerne am Fenster im Flieger und habe mir gedacht, na, ich will eigentlich nicht im Gang sitzen und ich will auf keinen Fall in der Mitte sitzen. Ja. Das ist es mir jetzt wert. Und dann gibt es einfach so Menschen, also der Flieger war bummvoll, jedes Mal beim Hinflug und beim Rückflug, und da gibt es einfach so Menschen, die dann einen Gangplatz und einen Mittelplatz haben zum Beispiel und dann fast bei mir auf meinem Sitz sitzen. Also Fremde, nicht irgendwie so, dass ich die Katharina, die ich gekannt habe, die mit mir unterwegs war, dann am Rückflug zumindest, irgendwer. Und der dann einfach wirklich seinen Rüssel so bei mir vorbei ans Fenster fast gedrückt hat, dass ich fast gedacht habe, ich muss jetzt gleich mal was sagen.
Hast nichts gesagt.
Na, ich habe dann schon immer wieder halt so signalisiert. Ich meine, ich wollte ja nicht gemeinsam hier bald dann beim hinteren Fenster irgendwie rausgeschaut, aber es hat mich dann irgendwie so genervt, weil ich mir gedacht habe, dann buch dir dein Fensterplatz selber.
Die Airline ist ja nur billig, wenn man nichts mitnimmt, oder? Wenn man
ja,
ohne Gepäck.
Du darfst mittlerweile sogar Essen nur eine nicht. Tasche, die muss unter den Sitz passen. Also wenn du einen Handgepäckskoffer willst, dann muss man dafür extra bezahlen. Also du darfst wirklich nur eine Tasche, die muss unter deinen Sitz gehen. Naja, auf jeden Fall. Und eben, es kostet alles extra. Und da gibt es auch noch so Menschen, die dann am Mittelplatz sitzen und sich dann so breit machen, die dann die Ellbogen auf die Arm lehnen, also so voll rücksichtslos. Ich muss jetzt einfach sagen, meiner Erfahrung nach eher Männer, die dann einfach so drauf scheißen und sich halt einfach breit machen oder die Beine dann irgendwie einer so breit ausstrecken.
Jetzt aber.
Ja, aber ist doch oft so. Das ist dann irgendwie so respektlos manchmal.
Ja,
ich habe mir gedacht, ich habe für meinen Fensterplatz bezahlt.
Kommt sicher naja, vor.
Auf jeden Fall. War ich irgendwie genervt von dieser Airline. Also ich liebe Fliegen, ich mag ja den ganzen Prozess voll gern. Ich versuche es natürlich irgendwie, wo es geht, zu vermeiden und eher dann mit dem Zug zu fahren. Jetzt nach Portugal mit dem Zug wäre ich halt länger unterwegs gewesen, eh klar. Aber ja, generell hätte ich eigentlich voll gern irgendwie nur einen Tag dran gehängt.
Ja.
Jetzt bin ich halt wirklich nur hingereist, einen Tag besichtigt und am nächsten Tag in der Früh sofort. Ich war nicht einmal mehr am Meer.
Aber du warst zumindest am ersten Abend am Meer.
Ja, oder? Den ersten Nachmittag habe ich dann kein Programm gehabt. Da habe ich kurz überlegt, ob ich nur nach Porto in die Stadt reinfahren soll. Aber das wäre quasi die entgegengesetzte Richtung vom Hotel gewesen. Und dann habe ich gedacht, boah, es war voll heiß und mit dem kleinen Koffer und der schweren Tasche. Ich habe doch Laptop und sowas mitgehabt. Ja. War mir zu anstrengend, das war dann irgendwie voll schade, aber ich war dann irgendwie auch so stolz, dass ich das entschieden habe, meine Grenze irgendwie so respektiert habe und mir gedacht habe, nein, ich muss das jetzt nicht auch noch mitnehmen. Früher hatte ich sicher gedacht, oh, jetzt bin ich schon mal da, jetzt muss ich das noch mitnehmen und noch einmal durch die Stadt tigern und wäre wahrscheinlich voll fertig gewesen. Und so bin ich ins Hotel, habe da mal irgendwie kurz entspannt, habe mich dann umgezogen und bin dann alleine zum Strand und habe mich da zuerst irgendwie in den Sand gelegt, die Menschen beobachtet, dann mal was gegessen und es war einfach, irgendwie fühlt man sich ja immer voll schräg, wenn man so alleine unterwegs ist. Ich habe mich ja so beobachtet.
Das haben wir eh schon mal gesagt, oder? Wenn man alleine essen geht oder alleine Kino geht.
Ist für mich echt eine Herausforderung. Ja,
aber es ist
immer
irgendwie
wieder
cool.
Es war auf jeden Fall echt eine coole Erfahrung und hat gut getan. Und es war einfach wieder so cool, am Meer zu sein.
Ja.
Ich glaube, ich brauche mehr, mehr in meinem Leben.
Mehr, mehr.
Hey, ja, so aber, viel zu Portugal.
Ja, nochmal zurück zu deinem, eher Männer haben das mit ja. sich ausbreiten. Ich habe mir da auch noch was aufgeschrieben zu nach der Woche. Als ich heimgekommen bin, hast du gesagt, du hättest da schon ein Geschenk oder ein Mitbringsel erwartet von mir. Wieso hast du das gesagt?
Weil, ich weiß nicht, das war so ein Gefühl. Ich habe mir gedacht, ich habe ja dir davor auch krass den Rücken freigehalten und das irgendwie auch gemanagt mit den Kindern. Es war schon irgendwie ja hart, so die ganze Woche. Es war nur zusätzlich meine Mitarbeiterin, die Laura, war auch noch davor im Urlaub und währenddessen auf Urlaub. Also ich habe einfach...
Wir halten ja uns oft gegenseitig den Rücken frei und du warst ja dann auch weg. Und
ja, voll. Ich habe einfach...
Du hast jetzt auch nicht gedacht, du nimmst mir ein Geschenk mit aus Portugal.
Ich habe es auf jeden Fall voll
nie erwarten.
Zeit gehabt und habe das alles noch organisiert. Die Tasche für die Kinder backen, 1000 Sachen. Ich habe mir wirklich so viele Listen und Post-its in der Früh noch Post-its irgendwie ins Bad gelegt. Was darf ich auf keinen Fall in der Früh für die Kinder vergessen? Was darf ich für mich nicht vergessen? Und es war einfach... krasser Mental Load davor und dann bin ich für
das
unser gemeinsames Projekt dorthin gefahren. Also es war ja irgendwie auch so, dass ich gedacht habe, ich mache das ja zum Teil auch für die mit. Und
das verstehe ich alles, aber was ich
dann
oft nicht
bin
verstehe,
ich
ist...
nach Hause gekommen und dann habe ich gedacht, irgendwie wäre es halt voll nett gewesen, jetzt irgendwie so eine kleine Geste oder eine Wertschätzung oder irgendwas zu kriegen und es war halt dann...
Das verstehe ich, aber das wird immer nur... traditionell vom Mann erwartet.
Nein, überhaupt nicht da. Also ich war gestern wieder einkaufen und habe dir eine Megatafel Schokolade wieder mitgebracht, weil ich weiß, du liebst es und du magst. Und das ist dann so eine kleine Geste, die ich jetzt zum Beispiel dir gestern wieder mitgenommen habe. Und ich wollte es mir zuerst sparen, ich war aber auch so müde und geschafft und habe es nicht geschafft, das für mich zu behalten und habe den Vorwurf dann halt in den Raum gesetzt. Tut mir vielleicht auch leid, aber...
Ich wollte es nur noch mal fragen.
Ja, aber ich wollte ja darauf aufmerksam machen, dass man wieder aufmerksamer miteinander umgehen kann und dass da eine kleine Geste hätte bei mir irgendwie schon wieder so viel wettgemacht dann eigentlich. Und das eben manche Sachen werden dann einfach so selbstverständlich, dass das halt alles läuft, dass man sich um alles kümmert und managt und das habe ich dann irgendwie doch loswerden müssen. Und deswegen habe ich es gesagt. Und es geht gar nicht darum, ob das jetzt vom Mann oder der Frau kommt. Ich finde, ich kann genauso Dinge für die machen und aufmerksam sein oder dir kleine Gesten geben. Und das versuche ich aber ja eigentlich auch.
Okay, das war leider so, was ich nochmal fragen wollte. Weil
aber hat die Schokolade gestern Abend geschmeckt?
Die war super. Ich meine, das ist jetzt, ich kaufe auch für die manchmal was zum Essen und so. Das ist jetzt nicht unter Geste gemeint, oder? Oder hätte ich da jetzt gereicht, wenn ich da von meinem Filmdreher Schokolade...
Hast du ja gefreut, dass die gestern im Kühlschrank war, oder?
Oder hätte es gereicht, wenn ich da Schokolade mit
Ja, zum Beispiel.
Also,
oder meine Lieblingssüßigkeiten oder so.
Ich wollte gleich ansprechen, da teilen wir uns ja eh alles sehr auf. Ja, klar,
ja,
manchmal
Steph.
Einer oder eine ja. mehr. Ja.
Wir können mal eine gesonderte Folge über Mental Load
machen. Lass
mich
mal ausreden. Und dann wird trotzdem so traditionell vom Mann die Gesten und alles immer erwartet.
Das ist dein Bild da drauf.
Ja,
überhaupt
das
nicht.
Das ist ein bisschen so.
Es wird nicht traditionell vom Mann erwartet.
Doch.
Überhaupt nicht da. Nein, das stimmt jetzt einfach nicht. Ich hätte mir
dann
einfach...
Dann war das meine Wahrnehmung.
Ich habe in dieser Woche gefühlt mehr Mental Load mit unseren Familienthemen gehabt als du. Du hast am Sonntag gemütlich deine Tasche gepackt und bist Montag in der Früh weggefahren.
Ja.
Ja, aber mit deinen Belangen, Steff. Und ich habe mich um den ganzen Rest dahinter gekümmert. Ist jetzt Fakt, oder?
Ist richtig, ja.
Genau. Also war ja wohl Mental Load viel stärker auf meiner Seite jetzt, was das betrifft.
Ja, ja, diese
und
Woche.
In diesem Zeitraum.
Ja. Es ist ja manchmal
wir können,
umgekehrt.
Wir machen einfach nochmal eine gesonderte Folge über Mental Load. Aber es stimmt nicht, dass es traditionell ich mir erwarte, dass ich was kriege. Es geht einfach um die Geste und um die Wertigkeit dann. Und das...
Ja, reden wir mal gesondert über das.
Aber schön, dass wir das jetzt wieder im Podcast ausdiskutieren. Passt. Ich habe dann beim Heimfahren sogar noch... Ich war so müde und irgendwie hat mich diese ganze Woche so... gefordert, überfordert, auch diese ganzen Eindrücke. Also ich war dann am Samstag auch sehr aufgewühlt. Es passiert einfach voll viel und ich merke halt, dass das in mir so arbeitet und dann wollte ich halt einfach schnell heimfahren und bin dann auch irgendwann zu schnell gefahren, offenbar.
Hey, das ist drauf jetzt.
Und natürlich dann noch richtig rausgewunken worden. Ich glaube, das, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren das wieder mal eine Verkehrskontrolle war. Und ich habe es dann halt schon gewusst, der Polizist ist halt richtig so auf die Straße gelaufen und hat mich rausgewinkt. Ich war eigentlich da auf der Bundesstraße beim Überholen. Also es gibt ja so Bundesstraßen, wo dann deine Spur plötzlich zweispurig wird, ja, dass du halt in der Steigung überholen kannst. Der ist da richtig auf die, bis zur Sperrlinie rübergerannt und mich halt rausgewunken. Und ich so, oh Gott, ja, shit. Ich glaube, ich war so, ja, wirklich, ich war gedacht so, okay. Dann war ja, weil ich beim Überholen war, neben mir nur jemand. Dann habe ich gedacht, meint er vielleicht den? Naja, hat nie gemeint. Ja, und dann war ich 17 km/h zu schnell. Und dann habe ich natürlich die Zulassung nicht gefunden. Ja, auf der Landstraße, auf dieser doppelten Spur halt. Und ja, eben wie gesagt, ich glaube, mit dem Auto habe ich noch nie eine Verkehrskontrolle gehabt. Hätte er noch gefragt, Warndreieck. Oh Gott, dann hätte ich, glaube ich, eh heulen angefangen in meiner Überforderung. Gott sei Dank habe ich irgendwann die Zulassung gefunden. Du bist ja nicht ans Handy gegangen. Der war dann eh sehr nett. Und ich habe dann gesagt, ach, es war doch gar nicht so schnell. Ich will einfach nur heim zu meinen Kindern und zur Familie. Es hat ihn gar nicht interessiert. Und dann habe ich nur 35 Euro Strafe gezahlt. Ja, ich finde sowas immer ärgerlich. Es war halt ja, echt so unachtsam. Ich wollte halt einfach nur den überholen und ich wollte einfach so richtig schnell heimkommen. Und dann habe ich da halt echt nur Strafe gezahlt irgendwie. Also eh gut, weil gerade wenn man so übermüdet ist, fährt man dann ja nicht so aufmerksam. Vielleicht, ja. Aber das war dann auch nur so die Krönung an dem Tag und dementsprechend gut drauf war ich dann ehrlich, wo ich heimkommen bin. Und dann die Kids waren auch irgendwie so, ja, irgendwie überdreht und ja, waren auch. Ja,
die waren natürlich auch anders müde und anders drauf und haben sich halt auch unterbewusst sehr auf uns gefreut wieder.
Aber Maus ist mir weinend in die Arme gelaufen. Ja, ich hätte bald auch mitgeweint und es war wirklich so, oh Gott, ich fühle mich wie die schlechteste Mutter auf der ganzen Welt. Aber ja, war dann auch vielleicht an dem Tag einfach viel und aber ja, ich bin froh, dass wir es gemacht haben, ich bin froh, dass wir irgendwie den Spagat so schaffen, wir beide und dass wir halt auch unsere Families haben, die uns da so supporten. Ohne dem wird es halt echt teilweise nicht gehen oder halt anders gehen nur oder keine Ahnung. Aber wir machen mal eine gesonderte Folge über Mental Load. Da gibt es einen Mental Load Fragen. Nein, haben wir nicht. Da gibt es einen Mental Load Fragebogen. Den kann jeder von uns vorher ausfüllen und dann reden wir in der Folge drüber.
Cool.
Oh, das wäre vielleicht was für nächste Woche.
Okay. Aber Sarah, sollen wir jetzt mit einer Frage abschließen?
Bitte.
Magst du anfangen oder darf ich?
Fang du an, Steff.
Ich habe ein Zitat von Franz Kafka gelesen. Auf Instagram, nicht irgendwo in einem Buch.
Oh mein Gott. Gestern, als ich Franz Kafka...
Oh nein, ich habe mal die Verwandlung angefangen gelesen. Ich habe es nicht bis zum Ende geschafft.
Aber ich habe zeitlang wirklich diese Reklambüchlein ganz gern gelesen.
Es ist schon cool, aber ich habe es nicht bis zum Ende geschafft, leider. Auf jeden Fall, das Zitat, glaube ich, war aus so Briefen an irgendeine Freundin von Ihnen aus Meran. Und das fängt irgendwie so, er hofft, morgen ist die Welt zu Ende, weil dann kann er halt mit ihr noch alles erleben, was so geht, irgendwie so ganz grob. Aber meine Frage ist ja gerade direkt das Zitat, ich lese jetzt nicht vor. Meine Frage an die, was würdest du heute machen oder wie glaubst du, würde die Welt heute agieren, wenn alle wüssten, morgen ist letzter Tag oder heute ist letzter Tag, morgen geht die Welt unter?
Ich glaube, es wäre komplettes Chaos, komplett Anarchie. Ich glaube.
Ihr glaubst, es wäre voll Liebe und jeder genießt nur den letzten Tag mit seinen Liebsten oder ist komplett Mord und Totschlag?
Nein, ich glaube, es wäre so, es wird, glaube ich, so zwei Grüppchen geben. Die einen, die komplett in Panik verfallen und halt, weiß ich nicht, durchdrehen. Und die anderen, die vielleicht sich in der Gruppe finden und dann nur gemeinsam irgendwie eine gute Zeit miteinander haben.
Ja, ich glaube, er hat
gemeint. Ich glaube, du musst es schon kurz erklären, wie das gemeint war. Du hast mir ja weitergeleitet, wie es auf Instagram ist, oder? Er sagt, er wünscht sich, heute wäre der letzte Tag, weil dann würde er mit ihr quasi die Zeit des Lebens verbringen. Oder man würde es halt so bewusst genießen, weil man wüsste, morgen würde die Welt enden. Und was wäre, man denkt immer, man hat so viel Zeit, aber was wäre, wenn morgen wirklich die Zeit aus ist?
Genau, es geht um das, ja.
Voll traurig.
Und es ist eigentlich voll traurig, aber irgendwie auch voll schön.
Ja, es stimmt.
Ich glaube, er hat aber auch gemeint, nur er wüsste es oder die zwei wüssten es und nicht die ganze Welt weiß es.
Stell ich mir unfassbar stressig vor.
Klar ist, die Quintessenz ist quasi, genieße jeden Tag und nutze den aus.
Jede Minute, ja.
Und schieb nicht so wichtige Dinge vor dir her, weil du ja nie weißt, wie lange du eine Zeit hast. So.
Voll, ich finde solche Zitate, also ich fand es gestern auch voll schön und irgendwie traurig, so schaurig traurig und andererseits so bewusst machend, weil das stimmt eigentlich, man klankelt oder man versemmelt ja irgendwie oft so viel Zeit und erlebt es nicht bewusst und dann denkt man sich im Nachhinein, ich habe es gar nicht bewusst genossen oder so.
Genau.
Und ich finde aber auf der anderen Seite machen solche Zitate oft auch voll viel Druck. Also
klar,
so,
es sind schöne Zitate. Ich liebe halt Zitate,
voll.
Weil die immer so einen kleinen Funken auslösen,
genau.
Wie man quasi neu nachdenken kann über irgendwas.
Ja, deswegen mache ich ja meine Affirmationen auf Instagram. Aber es kann natürlich auch manchmal ein Gefühl auslösen von, boah, ich muss eigentlich jetzt jeden Moment genießen, aber wie genieße ich denn den Moment? Sondern es ist auch okay, manchmal einfach zu sein, was wie man. Also nicht so in diesen Stress, so dieses jetzt, es muss jetzt alles bewusst, es muss jetzt ganz doll sein.
Klar, es ist eine Illusion und so, aber trotzdem sind es voll gute Anstöße, finde ich immer.
Ich auch, ich mag's.
Ich lese jeden Tag Zitate, ich liebe das einfach.
Ja. Du liest ja sicher jeden Tag meine Morgenaffirmationen.
Ja klar, allein deshalb lese ich schon jeden Tag Zitate. Ich habe aber meine Podcast-Notizen, oben steht auch ein Zitat. Soll ich das auch noch vorlesen?
Bitte, lies vor. Wir alle warten ganz sehnsüchtig
drauf. Es ist nicht von mir. Meins kennt es ja
so
schon.
So gut, dass du das dazu gesagt hast, weil es hat sonst jeder gedacht. Du großer Dichter, Denker und Philosoph.
Most people won't support you until they see it's popular.
Popular.
Okay, nochmal. Most people won't support you until they see it's popular to support you. Das ist irgendwie auch cool.
Ja, das stimmt da.
Ja.
Das ist wirklich so.
Ja.
Soll ich jetzt die Frage noch fertig beantworten oder interessiert die meine Antworten
immer? Bitte Antwort fertig.
Ich glaube, wenn ich wüsste, die Welt würde enden, dann würde ich versuchen, meine ganze Familie irgendwie so, ich würde mir wünschen, dass alle beieinander sein. Und dann würden wir uns, glaube ich, die Hände halten. Oh Gott, das ist ein trauriges Bild. Ich habe irgendeinen Film gesehen, eh so ein Armageddon-mäßiger Film, wo irgendein Komet die Erde zerstören sollte und sie versuchen es noch. Wie heißt denn der? Der war doch erst im Kino auch.
Echt? Bei den ganzen Hollywood-Filmen ist immer Happy End und sie schaffen es.
Na, ich glaube, es war der mit Leonardo DiCaprio, dieser...
Ah, Don't Look Up.
Ich glaube, das war der.
Ja.
Ah, das ist Spoiler, gell? Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob das Ende war. Auf jeden Fall, die einen gehen komplett crazy. Die einen fliegen ja dann auf irgendeinen anderen Planeten. Die eine Gruppe, die das noch schafft. Und die anderen bleiben halt wirklich dann gemeinsam in einem Haus mit Freunden, mit Familie. Ja. Und dann trifft halt wirklich dieser Komet auf die Erde und die Erde ist eigentlich dann zerstört und so. Das ist dann, ja. Aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, so krass eigentlich. Aber wenn, dann würde ich es mir auch so wünschen, dass dann noch... Das ist generell eigentlich ein schönes Bild, so... Dieses
Weltuntergang.
Apokalypse. Na, aber wenn ich mir jetzt auch dran denke, die letzten Stunden meines Lebens, dann wünsche ich mir die Menschen, oh Gott, das macht mich voll emotional, dann wünsche ich mir die Menschen, die lieb an meiner Seite, die mir dann da, oh Gott.
Weinst du jetzt?
Ja, weil, das macht mir emotional. Dann wünsche ich mir die Menschen, die ich liebe, an meine Seite. Und so habe ich es bei zwei Menschen, die ich sehr geliebt habe, auch gemacht.
Ja.
Und, oh Gott, das war jetzt nicht geplant, was ist denn jetzt los? Schöner kann eigentlich das Leben dann doch nicht enden, dass man irgendwie begleitet wird oder dass man
sehe
in den
also.
Letzten Stunden in der LAN ist.
Schön gesagt.
Oh, war vielleicht war Druck die letzte Woche.
Ich wollte gerade sagen, sie liegt vielleicht nicht nur an der Frage.
Doch, aber sowas aber macht auch, mich voll emotional.
Ist gut, lass es raus.
Ja, du?
Also auf meine Frage, genau gleich. Also wenn ich, eben ich das differenziert mit, weiß es die ganze Welt oder weiß es nur ich, aber ich werde auf jeden Fall auch nur die Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Und eben, und das bringt wieder in den Kopf, dass man das halt auch öfter da kann, weil man ja nicht weiß, wann es aus ist. und nicht erst anfangen soll, sich so zu verhalten, wenn man weiß, eben man hat eine Krankheit oder man ist irgendwas, sondern einfach immer wieder dran denken, die Zeit, die man hat, zu genießen.
Aber das ist ja genau das, ich habe mir das oft gefragt, weil ich das erlebt habe, wie sich plötzlich was verändert, wenn jemand eine Diagnose kriegt und wie man plötzlich mit der Angst lebt, oh, die Person hat vielleicht nicht mehr lange. Und ja, es ist dann plötzlich diese Angst eben omnipräsent. Aber ich habe mich dann auch oft gefragt, ich weiß es ja nicht, ich weiß nicht, wann mein Leben endet, ich weiß Gott sei Dank nicht, wann dein Leben endet. Und vielleicht ist da gar nicht so viel Zeit, wie man oft glaubt zu haben. Aber was sich halt damit verändert, wenn man plötzlich weiß, es ist jetzt absehbar, es ist jetzt wirklich so, dass man weiß, man redet von Tagen, man redet vielleicht von Wochen, von Monaten. Man weiß dann zwar trotzdem nicht genau, wann es dann soweit sein wird, aber das ist dann schon krass, was es macht. Also auch wenn ich dran denke, wie ich nur probiert habe, so viel wie möglich Zeit dann auch mit den Personen zu verbringen. Und dann ist es oft ja auch so traurig, dass man es halt im Alltag dann oft nicht macht. Dann lässt man sich so viel ablenken und so, was ja wieder gut ist, weil wird man halt ständig mit dem Gedanken oder mit dieser Angst durchs Leben gehen. Dann kriegst du dein Leben
nicht weiter.
Genau, ja. Dann wird ja das Leben komplett an Leichtigkeit verlieren. Aber trotzdem das Bewusstsein eben zu haben, es ist begrenzt.
Ja.
Und ob es mit der eigenen Zeit ist, mit der man umgeht, vielleicht ist es ja das, was mich gerade so emotional macht, dass ich manchmal einfach mit meiner eigenen Zeit nicht so bewusst umgehe. Und
genau,
das
deine
so,
Zeit, deine Zeit mit den Kindern. Deine,
genau, eben. Mich oft da so von so Menschen, ja, so vereinnahmen lass und dann eigentlich gar nicht weiß, wie wertvoll meine Zeit ist und mich dann oft viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftige, als wie mit dem, was mich vielleicht gerade glücklich macht. Und ja.
Genau. Ich finde auch so interessant, wenn dann Menschen oft so eine Nachricht kriegen und einen Wert vor Augen führt, sie haben nicht mehr viel Zeit, dann kommt immer so ein verrückter Drive und die haben nicht mehr so einen krassen Aufschwung. Ich finde es immer so schade, dass man das nicht einfach so in sich erzeugen kann, so einen Antrieb nur generieren, wenn man irgendwie das Ende eher vor Augen hat. Weißt du, Mann? Wieso kann ich das nicht einfach so für mich, hey, ab morgen habe ich für irgendwas, wo ich gerade voll brenne, nur mal so einen Drive, als wüsste ich, habe nicht mehr lang. Weißt du, Mann?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber stellst du da die Frage nicht manchmal, was wäre, wenn du nicht mehr lang hättest? Und ich komme dann. Also aktuell weiß ich, dass ich bin in einer Phase, wo ich weiß, ich will was verändern wieder für mich. Aber prinzipiell bin ich so im Reinen eigentlich mit meinem Leben. Mhm. Und ich weiß, es gibt da jetzt nichts. Klar wünsche ich mir nur die eine oder andere Reise und es gibt nur Träume und Ziele. Aber es ist nicht so, dass ich hader, dass ich mir dann denke, hätte ich bloß oder ich habe da Zeit vergeudet, sondern wenn ich jetzt wüsste, mein Leben würde vielleicht bald enden, dann wäre ich unfassbar traurig, weil ich mir denke, es wäre viel zu früh und ich hätte noch viel vor. Aber ich würde nicht hadern. Und das ist so ein Gefühl, wo ich mich, was ich mir schon, also die Frage stelle ich mir immer wieder mal, was ist, wenn nicht mehr viel Zeit wäre? Wäre ich okay mit mir? Oder gibt es was ich eigentlich dringend verändern sollte, weil ich eigentlich vielleicht nicht glücklich bin oder weil es mich, ja.
Ja, mir geht's aber gleich. Ich wäre zum Großteil voll happy mit dem, was ich bis jetzt schon erlebt habe.
Ja.
Voll.
Das ist schön.
Ja. Auch wenn es morgen zu Ende ist.
Okay.
Boah, hast du überhaupt auch noch eine Frage?
Ich habe auch noch eine Frage. Die ist irgendwie, ja. Hast du einen Lieblingsort auf der Welt?
Hm.
Die Welt, die es da morgen vielleicht nicht mehr gibt.
Ja.
Na,
also, Spaß. Ich glaube, wenn ich jetzt antworten darf, dann nein. Also keinen geografischen Lieblingsort, der wechselt immer voll. Das kann gerade der Ort sein, wo ich mit euch auf Urlaub bin, beim Campen. Das kann sein, wenn ich allein gerade am Berg bin und eine kleine Bergtour gemacht habe.
Ja, aber gibt es so ein Land oder irgendwas, was dich voll fasziniert? Oder wo du sagst, boah, das...
Na, das ändert sich bei mir. Deswegen, ich bin also ein Typ Urlaub. Wir haben jetzt öfter am gleichen Ort Urlaub gemacht. Ich bin das eigentlich nicht. Ich würde am liebsten bei jedem Urlaub woanders hinfahren. Ich habe keinen Lieblingsort. Ich weiß nicht, dass es unendlich viele Orte auf der Welt gibt und ich will nicht immer zum Gleichen. Ich will immer was Neues sehen.
Ich weiß.
Deshalb habe ich keinen Lieblingsort.
Ich finde diesen Mix zwischen, also jetzt gerade bei Urlaubsorten, zwischen man fährt dahin, wo man alles kennt Ja, aber dann kommt das, weil das ja. weckt, also bei mir, das ist ja was anderes, bei mir weckt sowas halt voll für Kindheitserinnerungen.
Das verstehe ich.
Ja. Bei dir natürlich jetzt nicht.
Ja, das verstehe ich, aber
und deswegen ja. löst es in mir zum Beispiel total ein schönes Gefühl aus, dahin zu fahren. Aber ich verstehe die auch, also es ist glaube ich dieser Mix, oder? Das andere ist dann wieder Abenteuer, was Neues erleben, was Neues sehen. Und das andere ist halt so dieses gewohnte, vertraute für mich jetzt. Ich verstehe, dass es für die nicht gewohnt und vertraut ist. Vielleicht mittlerweile, wenn wir jetzt
mittlerweile auch waren. Schon.
Ja.
Ja. Ja. Hast du einen Lieblingsort?
Jein. Also ich realisiere einfach immer mehr, dass das Meer so mein Ort ist.
Mhm.
Das hört sich jetzt voll platt an, aber ich danke unfassbar auf am Wasser. Also ich liebe Städte mit Wasser, also wirklich so wie Hamburg zum Beispiel auch. Und ich glaube schon, dass es was ist. Ich glaube ja generell an solche Dinge, dass sich, wie soll ich sagen, sowas in den Genen irgendwie verankert, dass sich sowas weiter transportiert über Generationen. Und es ist ja so, dass meine Wurzeln irgendwie in einer Stadt wie Hamburg liegen, die nah am Wasser ist. Da ist Ostsee, Nordsee sehr nah, aber Hamburg generell mit der Elbe und mit dem Hafen und so.
Deshalb bist du auch nah am Wasser gebaut.
Deswegen bin ich auch nah am Wasser gebaut, kann auch sein. Aber ja, und einfach, es ist egal wo, und wenn es nur die Adria ist, das Meer gibt mir unglaublich viel, dieser Blick auf den Horizont und ich danke da unfassbar auf, es gibt mir voll viel Kraft. Und ich habe überlegt, ich finde Berge auch richtig cool, aber das ist halt für mich so selbstverständlich, das da zu haben und ich verbinde nicht die gleichen Gefühle damit. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Ich finde, der Unterschied ist, am Meer zu sein, da ist man am Meer und wird schon damit belohnt. Und wenn man in die Berge lebt, keiner lebt auf einem Gipfel. Und das Gefühl, was man am Meer hat mit Blick auf den Horizont, hat man bei uns in die Berge nur, wenn man am Gipfel ist, so richtig. Und den kann man sich nicht jeden Tag, oder kann man schon, aber den hat man nicht jeden Tag.
Mhm.
Man ist zu 90% im Tal. Und das finde ich ist der große Unterschied.
Und im Tal ist es oft echt beengend, finde ich.
Ja, ich also finde es halt gut, wenn man regelmäßig aufkommt, aber eben, wenn man das dann lange nicht schafft, dann verstehe ich, dass jemand am Meer glücklicher ist oder wäre, weil man da halt jeden Tag auch ohne viel Anstrengung die Belohnung hat vom Blick auf den Horizont und Sonnenuntergang.
Ich glaube oft wirklich, dass es so beengend fürs Denken ist. In
wie war der Spruch
sehr,
von dem?
Sehr eingeengt zu leben. Das ist mein Religionslehrer.
Ja, genau, der Religionslehrer.
Warte, wie ist das gegangen?
Da zerschellt die Seele oder so.
Genau, wenn man nicht regelmäßig rauskommt, zerschellt die Seele an den Bergen. Grüße gehen raus, Christoph Thoma. Keine Ahnung, ob er das je hören wird. Aber an das war ich mir auch immer erinnern. Der hat das immer gesagt.
Ich finde halt, da kann man raus und rauf austauschen.
Aber eben dieses Rauf, wie du sagst, wann war ich zuletzt auf dem Gipfel? Ja. Oder auch wirklich so dieses Licht, dieses weiche Licht, das alles irgendwie in so, es wird alles so soft und es schaut alles gleich so schön aus. Das hat man bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang am Berg. Und das hat man halt am Meer.
Genau.
Und das hat man bei uns im Tal nicht da.
Deswegen finde ich, manchmal ist es nur geiler am Berg, weil es halt dann noch dazu kommt, du hast das im Idealfall selber erarbeitet.
Ja.
Deshalb gibt man einmal am Berg ein bisschen mehr, als wir eine Woche easy erreichbarer Meeresblick. Aber es ist beides saugeil.
Ja.
Ja.
Ich mag es mehr.
Du willst mehr, das habe ich jetzt halt aus der Folge rausgehört.
Ja. Haben wir ja eher nochmal vor dieses Jahr.
Genau.
Nochmal den Sommer verlängern. Wobei, das muss ich jetzt auch noch kurz loswerden.
Bitte?
Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, ich bin nicht bereit für Herbst. Ich bin nicht dazu bereit, jetzt irgendwie Stricksachen anzuziehen und ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt so gefreut, wir wollen im Oktober nochmal mit dem Bus los. Und dann, das war jetzt so richtig mein Anker, wo ich gedacht habe, boah, ich freue mich einfach so, nochmal Sonne und nochmal ein bisschen Wärme tanken. Und gestern, es war ja noch relativ schwül eigentlich, so das Wetter. Und dann hat es umgeschlagen und am Nachmittag hat es richtig wie so ein Wolkenbruch zum Regnen angefangen. Ich war dann am Abend nämlich dann nur Lebensmittel einkaufen. Und dann gibt es jetzt natürlich schon, ich meine, an die Spekulatis und Weihnachtslebkuchen bin ich natürlich
fast
vorbei.
Fast schon die Nikoläuse wieder.
Na, aber dann gab es halt den ersten Sturm. Dann habe ich den ersten Kürbis gekauft und dann war es echt so cozy. Es ist schon langsam wieder so dunkel geworden. Da habe ich gedacht, ach, irgendwie ist doch wieder okay, dass es jetzt Herbst wird und dass es dunkler wird und dass man sich doch wieder so daheim einmümmelt und sich frei macht. Genau, jetzt werden wir
bald mal wieder Feuer machen. Und ich muss auch sagen, ich liebe Jahreszeiten.
Ja, ich finde es dann auch wieder okay, jede Jahreszeit zu ihrer Jahreszeit. Also irgendwann, so wie jetzt im September, wenn es dann ständig so heiß nur ist, das ist halt einfach so, es fühlt sich unnatürlich an und es fühlt, also es ist ja unnatürlich. Ja. Also.
Na, ich finde immer geil, man kann sich darauf freuen, dass eine neue Jahreszeit anfängt oder darauf freuen, dass sie endlich vorbei ist.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, dass sich ja durch den Klimawandel und durch die Wetterphänomene oder das ganze Frühjahr, es war einfach das ganze Frühjahr verregnet, kalt, also und deswegen hatte ich so dieses Gefühl, es hat doch der Sommer gerade erst angefangen und ich bin noch nicht bereit, jetzt schon wieder zurück zu Jacken, Mützen, mit den Kindern ist es ja immer so, also richtiger Hassel.
Ja.
Und gestern habe ich das erste Mal das Gefühl dann gehabt, na, ich freue mich jetzt eigentlich wieder so auf Kürbis. Der erste Kürbis der Saison ist gekauft. Es geht wieder los. Ja,
cool. Ich freue mich auch.
Ja. Na gut, in diesem Sinne.
Danke, Sarah, für die Ups and Downs in dieser
Folge.
Gott. Ich wollte nur sagen. Kritischen Diskussionen bis hin zu emotionalen Ausbrüchen. Danke dir.
Danke dir.
Und zum Abschluss nur, uns wird es natürlich voll freuen, wenn wir jetzt in der neuen Staffel wieder fleißig für euch vielleicht Bewertungen kriegen, ein paar Sterne und
falls euch der Podcast gefällt.
Falls euch der Podcast gefällt, natürlich.
Aber sonst wer in der Lava-Folge wieder bis zum Ende dran geblieben ist, oh Mann.
Genau, wir freuen uns über Kommentare, es geht ja auf Spotify, wir freuen uns auf über Bewertungen, über Shares, über Nachrichten für Wünsche, Anregungen. Ich bin jetzt mal wieder auf der Maria-Theresien-Straße angesprochen worden, einfach so. Cooler Podcast, macht's weiter so. Und dann ist sie wieder weggegangen.
Echt?
Ja, hat mir voll
gefreut. Das passiert dir viel mehr als mir, finde ich.
Echt? Ja. Vielleicht trauen sie sich bei dir nicht.
Wieso?
Na.
Schau ich so böse?
Na, gar nicht. Nein. Auf jeden Fall, vielen Dank und eben, wir freuen uns über jegliche Interaktion mit uns und mit dem Podcast.
Dankeschön und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Ciao.